Also ich glaube, manchmal ist es ganz wichtig, sich etwas zu trauen, auch wenn man nicht gleich perfekt ist. Das muss man nicht sein, ja. Man mal anfangen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir das einmal an.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Mayer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Birgit, ich freue mich, dass ich mit dir heute auf dein Arbeitsleben zurückblicken darf. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Okay, also mein Name ist Birgit Meinhard-Schiebel und es geht ja um mein Arbeitsleben und ich glaube, ich kann eine ganze Menge dazu sagen.
Sehr schön. Was ist so für dich, was waren so einprägende Erlebnisse in deinem Arbeitsleben? Kannst du da gibt es sicher vieles zu erzählen, aber kannst du da vielleicht ein oder zweimal erzählen?
Ich glaube, das Erste war ganz einfach, was ich mir damals als Kind vorgestellt habe, was ich gerne werden möchte. Okay? Also ich war da eigentlich sehr früh dran. Ich habe als Erstes vorgehabt, ich möchte berühmt werden.
Okay. Ja, konkret.
Genau. Das Zweite war, ich wollte Leiterin eines Kindergartens werden, weil ich meine Kindergartentante sehr bewundert habe und habe deshalb auch meine gesamte Schulzeit nur darauf ausgerichtet, damit ich dann in die Kindergärtnerinnenschule gehen kann. Das habe ich dann auch mit ziemlich viel Mühe auf den Weg gebracht. Habe auch die Aufnahmeprüfung gemacht, bin auch dann brav ein halbes Jahr in die Kindergärtnerinnenschule gegangen, war zutiefst entsetzt, denn so habe ich mir das nicht vorgestellt. Rohsterne bügeln und so. Ja, also das war absolut nicht meins. Und bin aber zugleich bereits in die Schauspielschule gegangen. Also ich war 15. Und man hat mich dann vor die Entscheidung gestellt, die Kindergärtnerinnenschule entweder oder. Also ich kann nur das eine machen oder das andere, habe mich für das andere entschieden und habe es nie bereut und habe dann begonnen. Ja, ich war in einer ganz speziellen Schauspielschule. Es war eine, in der man tagsüber einen Job haben musste und arbeiten musste und nur am Abend in die Schule gehen konnte. Mit der sehr klugen Überlegung, dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler arbeitslos werden. Also ich habe das auch brav gemacht, habe alles Mögliche gemacht in dieser Zeit. Ich war Schreibkraft im Jugendgerichtshof, in der Sittlichkeitsabteilung. Ich war irre, habe bei der Post gearbeitet, also was halt so gekommen ist, damit ich mir dieses Studium finanzieren kann, weil meine Mutter gesagt hat, du kannst ohne weiteres in die Schauspielschule gehen, aber zahlen musst du es selbst.
Okay, aber sie war zumindest so offen, dass sie gesagt hat, du darfst das aussuchen.
Es war ihr egal.
Okay.
Schlicht und einfach. Meine Mutter ist ausgewandert nach Deutschland, da war ich 16 und ab da habe ich alleine gelebt und sie hat gesagt, okay, ich zahle dir die Wohnung, aber alles andere machst du. Also sie war, ich habe immer gesagt, ich habe die erste antiautoritäre Mutter gehabt, so ungefähr. Das war auch sehr schön, weil ich eigenverantwortlich war und natürlich alles gemacht hat, was man jetzt so mit 16, 17, 18 tut. Ja?
Ja.
Also spät nach Hause kommen, den nächsten Tag arbeiten gehen, ja, nachher noch in die Schauspielschule gehen. Aber ich habe sie fertig absolviert. Und ja, und dann gab es ein Angebot von den Brechtbühnen in Berlin, weil mich damals die Frau von Bertolt Brecht in Wien gesehen hat und gemeint hat, dass ich würde sehr gut passen. Und da hat meine Mutter zum ersten Mal ein Veto eingelegt und gesagt, nach Ostberlin gehst du nicht.
Aha.
Und nachdem ich noch nicht 19 war, konnte sie das entscheiden.
Ah, ja.
Ja, also so war das ganz einfach. Wir haben dann, ein Freund und ich von der Schauspielschule, in Linz vorgesprochen etc. Die haben gesagt, ja, ihr seid ganz toll, aber kommt in 10 Jahren wieder. Ihr seid viel zu jung. Ja, ja, dann habe ich beschlossen, na gut, so halt nicht. Und musste ja von irgendwas leben.
Ja.
Und habe halt dann alle möglichen Jobs angenommen, die so über den Weg gelaufen sind. Mhm. Also ich gehöre zu der Generation, die sich nicht überlegen musste, ich muss mich um meinen Arbeitsplatz raufen, sondern wenn ich wohin gekommen bin und gesagt habe, das würde ich gern tun, haben die gesagt, bitte ja, setz dich nieder und mach.
Ja.
Und habe mir dann schon überlegt, bis zu meinem 35. Lebensjahr will ich genau wissen, was ich wirklich will.
Mhm.
Und bis dahin habe ich Zeit und kann mir sozusagen alles anschauen.
Das ist aber schön, dass du dir diesen Freiraum auch gegeben hast, oder? Und diesen Stress rausgenommen hast, weil manche werden schon ganz panisch, wenn sie mit 25 noch nicht wissen, wohin und wie. Ja.
Naja, es gab ja auch immer sehr, sehr interessante Jobs, ganz einfach. Ja, also ich habe dann als die schlechteste Sekretärin von Mitteleuropa im Dachverband, also bei den Wiener Volkshochschulen gearbeitet. Mhm. Das war total lustig, weil das eine Gruppe von Menschen war, die halt ganz andere Voraussetzungen hatten. Dort waren ehemalige Künstler etc.
Mhm.
Und ich konnte, also außer dass ich eine schlechte Sekretärin war, war ich dort sehr gut aufgehoben, ganz einfach.
Wann machst du das fest, dass du da so schlecht warst?
Es war mir sowas von wurscht, ja.
Engagement.
Ich habe halt meinen Job gemacht, ja. Aber in Wirklichkeit habe ich gewusst, ich weiß, beim Aufnahmegespräch, das war der Herr Professor, und ich habe ihn dann später mal gefragt, warum haben Sie sich für mich entschieden? Und er hat gesagt, naja, du hast so eine schöne Stimme. Ja, es war einfach gut. Und
was war dann mit 35? Wusstest du dann mit 35, wohin? Ach, oder?
Da wusste ich schon sehr viel, denn ich war dann zwischendurch in Israel und habe dort in einem Künstlerdorf gearbeitet. Ich habe dort Teller gewaschen zuerst. Mhm. Ich habe dann in der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes gearbeitet und habe dann gedacht, wenn ich dort war ich für Werbung zuständig, damit zu tun habe, dann will ich auch eine Ausbildung haben und habe dann auf der WU diesen Hochschullehrgang absolviert, Werbung und Verkauf.
Mhm.
Bin dann in einer Agentur gelandet und habe in der Agentur gearbeitet, bei Fessel und Co. Und dann
hat man nichts liegen lassen, sozusagen alles ausprobiert.
Nee. Und ja, bin dann wieder zurückgekehrt. Dann, es war so vieles Unterschiedliches. Ja. Mhm. Es war immer irgendetwas, wo ich mir gedacht habe, na gut, das mache ich halt jetzt mal.
Ja.
Habe aber wirklich immer darauf geschaut, ich weiß nicht warum, dass ich dazu Ausbildungen mache.
Mhm.
Berufsbegleitung und das auch fertig mache.
Mhm.
Also da war ich wirklich drauf.
Fertig machen war da wichtig, gell?
Ja, immer mhm. wichtig. Und es war damals so, dass ich durch die Reifeprüfung in der Schauspielschule auch als Nicht-Maturantin an den Hochschulen Hochschullehrgänge besuchen durfte.
Mhm.
Das war eine Teilmatura, so quasi, ja. Mhm. Und das hat mir das ermöglicht. So, was habe ich da? Ah ja, dann war ich ja zweimal in Israel, einmal nach dem Krieg und habe dort geholfen und habe dann einen Kollegen, mit dem ich dort gearbeitet habe, ein paar Jahre später auf der Straße getroffen. Und der hat gesagt, du, ich soll da für das Arbeitsmarktservice und für den ÖGB und so, ich soll einen Ausbildungsbetrieb gründen für Frauen, die wieder in den Arbeitsmarkt wollen. Hat er gesagt, mhm. weißt du, wie das geht? Habe ich gesagt, nein. Hat er gesagt, na, machen wir es miteinander. Und das haben wir tatsächlich gemacht.
Mhm, komplett neu aufgebaut, sozusagen.
Vollkommen neu. Also mhm. Ich hatte vollkommen freie Hand. Es war wichtig, dass es für Büroberufe ist. Und ich war dann 18 Jahre lang dort
mhm.
und hatte einen wirklich tollen Job. Also ich konnte mir die Unterrichtenden selbst aussuchen. Ich konnte das Programm selbst erstellen, habe ganz eng mit dem Sozialministerium zusammengearbeitet, hatte dort wirklich freie Hand.
Mhm.
Und wir haben es immer mehr so entwickelt. Wir waren im Betrieb mit 3 verschiedenen Gruppen und mit 10 Leuten, mit denen ich arbeiten konnte. also für die pädagogische Leitung. Ich, naja, muss dazu sagen, in der Zeit habe ich dann die Ausbildung gemacht zur Erwachsenenbildnerin. Also gab es ein eigenes Institut, ein Bundesinstitut, das habe ich auch fertig gemacht. Ja, und was war denn dann? Dann habe ich in dieser Zeit so viel von den Frauen gelernt und wir haben dann aber auch immer mehr Frauen bei uns gehabt, die zum Beispiel Flüchtlinge waren. Damals aus Kurdistan. Also aus ganz anderen Gründen, ja, also hochgebildete Frauen, die versucht haben, hier Fuß zu fassen. Und ja, und dann haben wir zum ersten Mal, dann stand auch einmal eine sogenannte Fürsorgerin, also heute Sozialarbeiterin, vor der Tür mit einer Frau und hat gesagt, ich habe da eine Frau, die war in der Psychiatrie und ich habe keine Ahnung, aber sie passt nirgends hinein. Könnten Sie helfen? Und ich gesagt, ja, machen wir doch einfach. Und haben es auch wirklich geschafft. Also sie eigentlich durch, das waren immer 10 Wochen bis zu einem Jahr, die sie bei uns waren. Und wir haben das ganz langsam mit ihr aufgebaut und sie hat dann einen Job gefunden in einer Sozialeinrichtung bis zu ihrer Pension. Also ihr Wunder habe ich verklärt. Wir hatten einen Mörder, der aus Stein gekommen ist, der wieder einsteigen wollte. Ja. Wir haben also alles, was es nur gab, war einfach da. Und das war wirklich sehr spannend. Ja. Und zugleich hat sich genau in der Zeit die Technologie entwickelt. Das heißt, wir haben die ersten Computerkurse auch gemacht. Für uns sehr spannend, wir hatten keine Ahnung. Und haben dann selber also einen Computer zerlegt und wieder zusammengebaut und so. Es war irgendwie wirklich toll.
Und da warst du auch immer sehr offen und neugierig, oder? Wenn du
absolut. Zerlegst, ich hatte so die Freiheit, ja. Also ich konnte entscheiden und es ist fast jede Woche jemand neuer dazugekommen. Wir haben ja nicht gesagt, so und jetzt musst du kommen und dann bist du da, sondern wir haben gesagt, die Tür ist offen. Und meine Kolleginnen und Kollegen waren so unendlich klug. Es waren keine ausgebildeten Lehrkräfte, sondern Leute, wo ich mir gedacht habe, die passen da gut hinein. Und jetzt hatten wir einen Computerraum und da waren 10 Leute und jeder hat was ganz anderes gemacht. Und die sind immer gesprungen und haben genau gewusst, wo, wie, was. Ja. Also es war sensationell. Ich glaube, es war wirklich gut. Ja, und dann, weil ich ja vorher schon einmal beim Roten Kreuz war, war plötzlich das Rote Kreuz wieder da und hat gesagt, möchtest du nicht zurückkommen? Und ich habe gesagt, naja, zu welchen Bedingungen und warum? Ja. Haben gesagt, naja, wir bauen gerade die sozialen Dienste Österreichs auf und du kannst doch gut organisieren. Und ich bin dann eingestiegen und habe um damals 10.000 Schilling weniger verdient dort. Das aber ich war einverstanden. Ja. Es war mir einfach wichtig und recht und habe dann dort 10 Jahre gearbeitet. Das war auch ein toller Job. Also es war überhaupt, ich konnte selber entwickeln wieder. Ja, es hat ja, eigentlich niemand genau gewusst, was wir tun, sondern ich habe das Design gemacht. Ich habe, wir haben ja selber keine Dienste verrichtet. Das machen ja die Bundesländer. Wir waren sozusagen das Ministerium, ja, und habe halt dann auch natürlich Curriculas mitentwickelt für Gesetze etc. Also ich habe unheimlich viel gelernt dabei. Ja. Habe dort an der Zentralschule unterrichtet auch, weil sie wussten, ich kann das. Und da gab es eine schöne Geschichte, die ich kurz erzähle. Wenn du Führungskraft bist in diesem Bereich, wirst du dann zu einem Kommandantenkurs eingeladen. Das heißt, ich habe nie eine Uniform angehabt, nie. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich ein Ärmel ziehen muss, stehe ich auf und gehe nach Hause.
Okay, also hast du auch ganz klare Grenzen kommuniziert.
Immer. Und das war so lustig, weil wir saßen halt dort und ich habe gesagt, muss ich an diesem Kurs teilnehmen oder kann ich? Und der Leiter hat gesagt, du kannst. Da habe ich gesagt, okay, also ich will nicht und bin aufgestanden und gegangen. Und meine Kollegen waren in Panik, was jetzt passiert. Und ich habe mir gedacht, vielleicht war das das Ende meiner Karriere. 3 Monate später rufen sie mich an und sagen, könntest du bitte im Kommandantenkurs die Rhetorikschulung übernehmen? So ist das gegangen. Ja, ich bin dann 2001 mit 56 Jahren und 4 Monaten in Pension gegangen. Mit voller Absicht, weil damals Durchrechnungszeiträume erhöht wurden für die Pensionsberechnung. Das mache ich sicher nicht. Und ich war an der Top in der, also im Roten Kreuz, gehaltlich. Ja, ich konnte nicht mehr steigen. Und habe halt das Haus verlassen und war aber verbunden. Ich habe einen tollen Job dort gehabt. Und habe mir dann gedacht, so, was mache ich jetzt? Und habe mir dann ich hab immer von Zufällen gelebt. Also die Zufälle sind,
Schön, wenn es
ich will
einem
mal, ja,
zufällt, quasi.
genau, ich habe immer gesagt, du musst am richtigen Platz stehen, wenn das Manna vom Himmel fällt, und das war's. Und war bei einer Freundin, und dann habe ich gesehen, aha, da liegt was herum zum Thema Gedächtnistrainingsausbildung, und habe das einfach, habe gesagt, okay, mache ich. Habe ein 4 Semester gemacht, dann an der Memory-Klinik, und war dann ausgebildete Gedächtnistrainerin und so weiter. Und dann war ich wieder woanders bei einer Gartenparty mit einer Freundin, deren Mann Regisseur war. Und der hat gesagt, ja, ich mache da jetzt so eine ganz spezielle Gruppe mit älteren Frauen, die Theaterstücke selbst entwickeln. Nachdem ich Schauspielerin war, habe ich gesagt,
Das ist angeboten.
okay, mache ich. Und wir haben das wirklich 4 Jahre ganz großartig gemacht. Wir haben uns regelmäßig, also wir haben nicht so Geschichten erzählt, so, ja, das Leben, sondern wir haben zum Beispiel Laras Waschsalon gespielt. Das war so, war wirklich toll, ja. Dann hat sich unser Regisseur leider mit einem Selbstmord verabschiedet, und die Gruppe war dann weg. Was traurig war, weil ich mit seiner Frau natürlich auch sehr befreundet war.
Dramatischer Einschnitt.
Das war wirklich schlimm. Die Gruppe hat dann noch lange weiter existiert. Wir hatten mal einen, also wir haben tolle Sachen gemacht, und da kam eines Tages auch die Elfriede Ott und hat uns kostenlos Unterricht gegeben. Und sie war damals schon ganz, ganz, also wirklich alt und behindert und so, und kam also gerade, dass sie bis zur Bühne gekommen ist, dann ist sie hinaufgegangen und war plötzlich 17. Es
Unglaublich.
war unwahrscheinlich, ja. Also sie war sowas von sprühend und lebendig. Und er hat gesagt, ja, Kinder, so müsst ihr es machen.
Aber was hat dich
Ja.
da immer angetrieben? Ja, also was hat dich da Montagmorgen oder generell aufstehen lassen und sagen, hey, das mache ich jetzt und da wirke ich oder mach was?
Ich habe die Gelegenheiten, die gekommen sind, ergriffen und habe gewusst, wenn ich sie mache, dann mache ich sie auch. Also das ist halt einfach. Ich bin halt so. Ich habe schon als Kind Projekte gemacht immer, auch in der Schule. Sie haben nicht immer Freude gehabt mit mir, weil ich gesagt habe, ich mache da jetzt ein Projekt. Es gibt Sängerknaben, wieso gibt es keine Sängermädchen?
Immer schon ein bisschen anders gedacht, einen anderen Blickwinkel reingebracht, gell?
Ja, irgendwie war das, aber man hat mich letztlich lassen, ja. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen. Und dann gab es schon, da war also das mit dem Theater halt leider nicht mehr. Und dann war ja nach wie vor bei Konferenzen eingeladen, gerade vom Roten Kreuz und so. Und war bei einer riesengroßen Konferenz. Da ging es um das Thema pflegende Angehörige. Damals war das nur so, naja, was machen wir jetzt? Und am Schluss der Konferenz, wo halt überall so Tafeln hingen, was man sich alles wünscht, hat der Generalsekretär des Roten Kreuzes gesagt, naja, müssen wir was anmachen, ja? Also wir gründen einen Verein, und der wird halt das dann machen. Und ich habe gesagt, na, kann ich euch irgendwie helfen dabei? Im Sinne von, ich tue Papier schlichten oder so. Ja, dann haben sie den Verein gegründet, und ich war die Präsidentin.
Ruckzuck, keine Schreibkraft
Ruckzuck.
oder Papier schlichten, sondern
Nichts,
Präsidentin.
sondern jetzt mach einfach. Und dann habe ich so wie immer im Leben halt begonnen, das Ganze mal aufzubauen. Und mittlerweile sind wir halt seit 2010 die Stimme der pflegenden Angehörigen in Österreich. Und ich gebe zu, also ich habe immer darauf geschaut, dass wir ein Small Business haben, mit voller Absicht. Ich habe gesagt, ich möchte keinen aufgeblähten Apparat. Ich habe eine Koordinatorin, die 16 Wochenstunden arbeitet. Wir anderen, wir sind 6, arbeiten in den Bundesländern oder in Wien, aber ehrenamtlich. Und wir haben eine Internetplattform, und mittlerweile kann ich mich kaum erretten vor Vorträgen, Interviews etc. War aber auch in Europa unterwegs dazu. Ja. Also das hat sich, ja, und zwischendurch darf ich nicht vergessen, war ich ja, warte mal.
Das war so umtrieben.
Genau, 15 Jahre in der Politik. Auch wieder zufällig, weil eine Freundin im Taxi zu mir gesagt hat, du, ich bin da bei den grünen Seniorinnen und Senioren, und unsere Vorsitzende hat uns alles hingehaut und ist gegangen. Würdest du das machen? Und ich habe gesagt, was macht ihr eigentlich? Ich kannte wirklich nichts davon. Ja. War auch nicht in einer Partei. Und sie hat gesagt, naja, wir haben so ein Chaos benannt. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich.
Das schreit nach Organisation.
Genau. Und das habe ich erst einmal gemacht. Ja. Also es war dann irgendwie eine sehr erfolgreiche, auch ehrenamtliche Arbeit, die ich aber sehr mögen habe, weil ich mit wirklich einem tollen Team von älteren Frauen und wenigen Männern zusammengearbeitet habe. Und das war wieder der Zufall. Dann gab es ja auch die europäischen grünen Senioren, und einer meiner Vorstandsmitglieder hat gesagt, ich habe ganz vergessen, ich sollte ja morgen nach Stuttgart fliegen. Aber ich habe keine Zeit. Kannst nicht du fliegen? So kam ich dann in den Kreis der europäischen grünen Senioren und war dort Chairwoman und das ist dort. Wie das in der Politik so ist, ich glaube, wer Politik ein bisschen kennt, weiß, man kann ganz rasch die Leiter hinaufklettern, aus welchen Gründen auch immer. Also ich war noch relativ kurzer Zeit dann Landessprecherin der Wiener Grünen, habe aber nach einem Jahr gesagt, so nicht, weil ich mit vielen nicht einverstanden war, und war dann im Nationalratswahlkampf. Da hätte nur mehr so quasi 3 Stimmen gefehlt und ich wäre Nationalrätin geworden. Ich war sehr glücklich, dass ich es nicht geworden bin.
Aha, das war gar nicht so ein Ärgern, die 3 Stimmen haben gefehlt, sondern eher...
Nein, ich war froh. Ich war froh, dass der Karl Oehlinger gekriegt hat und nicht ich, weil ich schon gewusst habe, dass das, so viel kannte ich mich dann schon aus, dass das ein beinharter Job ist. Ja. Dann haben sie mich bearbeitet, und nach vielen Bearbeiten bin ich dann in den Gemeinderat eingezogen und habe gesagt, aber nur unter der Bedingung, dass ich das Thema Gesundheit und Pflege mache, was anderes mache ich nicht. Habe ich auch 5 Jahre lang gemacht, und weil sie hatten da wirklich keine Ahnung oder nur sehr wenig, und ich habe das halt wieder aufgebaut, so wie halt immer.
Das Aufbauen, Gestalten, das zieht sich durch, gell?
Ein Haus habe ich nie gebaut, aber solche Dinge halt. Und habe ganz viel über das System gelernt, über das politische System. Das war für mich, ich habe gesagt, das waren die 5 härtesten Jahre meines Lebens. Weil du dich pausenlos mit Dingen auseinandersetzen musst, eigentlich ganz oft zu Dingen zustimmen musst, wo du aus anderen Gründen nicht zustimmen würdest. Ich war auch im Untersuchungsausschuss zum Krankenhaus Nord ein ganzes Jahr. Also ich habe mich dauernd mit Themen auseinandersetzen müssen, die wirklich schwierig waren. Ja. Hab das, glaube ich, recht gut hingekriegt, aber dann gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Ich mache das einmal und kein zweites Mal.
Also du hast da auch wieder diese Jahre, 5 Jahre hast du, glaube ich, gesagt, oder? Ja. Gezogen.
Ja.
Bis zum Ende und dann also nicht mehr. Ja.
Nein, dann habe ich gesagt, Ausschluss ist recht.
Aber in 5 Jahren bist du gestanden, sozusagen.
Da bin ich voll gestanden, habe aber zugleich meinen Job für die pflegenden Angehörigen gehabt, also den Verein weitergeführt.
War schon viel parallel dann auch.
Ja, natürlich. Ja. Und manchmal war es auch schwierig, weil wenn du ein politisches Amt hast und ein Ehrenamt hast, passt das nicht immer gut zusammen. Denn wenn es um Medien ging, haben die immer gesagt, ja, wir können Sie nicht interviewen, weil Sie sind ja bei den Grünen. Ich habe gesagt, können Sie das nicht unterscheiden? Nein, ging nicht. Also ich habe dann 2020 nicht mehr kandidiert, und seither kann ich tun und lassen, wie ich will, weil es ganz wichtig ist, unabhängig zu sein von Parteipolitik.
Ja.
Und das, was ich in der Politik gelernt habe, ich glaube, das war, man braucht mir mindestens 2 bis 3 Jahre, bis man wirklich damit gut umgehen kann und sich wirklich auskennt. Also man muss sich auf so vielen Ebenen auskennen, ja. Du musst, heute kann ich ein Gesetz lesen und ich kann jede Verordnung lesen und kann sagen, das ist falsch, das ist richtig, das geht nicht. Das ist jetzt der Hintergrund. Ja, und das mache ich nach wie vor. Und meine Koordinatorin und ich, wir haben gerade jetzt beschlossen, wir können nicht aufhören, es geht ganz einfach nicht, weil unentwegt neue Herausforderungen kommen. Also wir haben ja sozusagen einen Forderungskatalog an die Politik und nicht wir sagen, das ist unsere Forderung, sondern es kommen die Themen an uns heran von den Menschen und wir sagen, okay, dann müssen wir das als Thema machen und machen immer ein Themenjahr daraus. Das heißt, in diesem Jahr wird nur an diesem Thema gearbeitet. Und ja, so bewege ich mich halt durchs Leben.
Das heißt, du bist jetzt auch Sprachrohr, oder? Im wahrsten Sinne.
Ich bin die Stimme sozusagen und werde als, und das freut mich ehrlich, als total seriös eingestuft. Wir machen ja auch keine Dienstleistungen, wir vertreten einfach die Menschen.
Ja.
Und ich bin halt jetzt bei allen Kongressen eingeladen, aber ich versuche ja auch immer wirklich was ganz Bestimmtes durchzusetzen, ja. Also jetzt zum Beispiel die Menschen mit ME, CSF, Long Covid, die ja in einer schrecklichen Situation sind, heuer, bis es fertig ist, ist es noch das Thema pflegende Angehörige mit Migrationshintergrund, weil die natürlich ganz große Probleme haben und keinen Zugang haben. Also ich kämpfe sozusagen um politische Themen. Also zum Beispiel, dass gerade bei ME, CSF, wo die Menschen keine Pflegegeldbegutachtung kriegen oder nur eine ganz schreckliche, dass ihre pflegenden Angehörigen erst dann Zugang zu den Unterstützungsleistungen haben, die sie brauchen, damit sie das leisten können, brauchen die Pflegebedürftigen die Stufe 3. Und an die kommen sie nicht heran. Und das muss man politisch machen, ganz einfach,
Ja,
ja?
dass man da Veränderung.
Ja, natürlich.
Und was motiviert dich da dran zu bleiben? Weil die Politik, sage ich, also gefühlt die Mühlen mahlen langsam, oder? Du hast das ja selber kennengelernt mit
Ja.
den. Was motiviert dich da? Ja, das.
Ich glaube, was mich am meisten motiviert, ist immer nie aufzugeben, wenn ich etwas will. Also wenn ich das will, dann will ich das. Und ich weiß schon, es klingt jetzt so doppelbödig, der Stachel im Fleisch zu sein, ist wichtig, weil es jemanden braucht, der das kann. Und die Trägerorganisationen tun das schon auch, aber die haben ja auch materielle Interessen. Die verkaufen ja auch ihre sozialen
Ja,
Leistungen.
genau.
Wir verkaufen gar nichts.
Ja, und dadurch hast du eine gewisse, also stärkere Unabhängigkeit
Genau.
noch einmal, gell?
Und das spüre ich auch deutlich. Ich war ja auch jetzt, der Minister, es hat ja immer mit den Ministern zu tun, der Minister hat mich ja dann in den obersten Sanitätsrat berufen. Also ich sitze jetzt sozusagen in der Top bei allen diesen Dingen mit dabei und habe auch mitgearbeitet an dem nationalen Aktionsplan für ME, CSF, Long Covid und habe dort das Themenfeld soziale Absicherung betreut und da bleibe ich dran. Also da lasse ich nicht locker. Und ja. Und wenn man mich fragt, wenn so kommt, naja, wirst du das noch ewig machen? Habe ich gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich zu spät zum eigenen Begräbnis kommen.
Schön, wenn dich der Humor auch begleitet, ne?
Der begleitet mich. Naja, und dann habe ich immer in meinem Leben ein zweites Standbein gehabt. Ich weiß nicht warum. Ich habe immer gedacht, ich brauche was Zweites auch, ja.
Spannend, ja.
Und vor, glaube ich, 4 Jahren oder 5 Jahren hat mich eine pflegende Angehörige gefragt. Sie hat da einen Bücherblog und rezensiert Bücher für Verlage, ob mich das interessiert. Sie hat nichts gewusst sonst von mir. Und ich habe gesagt, ja, natürlich interessiert mich das. Und seither arbeiten wir gemeinsam. Der Blog heißt Pflege und Kunst. Sie betreut alles, was Kultur, also Kultur anlangt. Sie geht in alle Ausstellungen, sie rezensiert.
Ja.
Und ich hole mir von Verlagen die Bücher, die ich interessant finde. Oft auch kleine Verlage, weil ich sie fördern möchte.
Ja.
Oder mittlerweile kommen auch Fachbuchverlage und sagen, bitte würden Sie so freundlich sein, dieses Buch zu rezensieren. Und das mache ich auch. Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, 240 Bücher rezensiert in dieser Zeit.
Du bist unglaublich umtriebig, Birgit.
So, was soll ich sonst machen? Ich habe keine eigenen Kinder. Ich habe im Laufe meines Lebens, ich lebe ja mit Frauen, 6 Kinder miterzogen, so quasi. Aber die sind jetzt alle schon im Pensionsalter. Die brauchen mich nicht.
Ja.
Und ja, und ich weiß nicht warum. Es ist immer so, so wie ich gesagt habe, ja, es kommt etwas und dann denke ich mir, ich schaue mir das mal an. Vielleicht ist das interessant. Und ja, es ist interessant.
Ja, und dass du die Chancen ergreifst und dass du einfach offen bist auch für das, was sich ergibt, oder? Und dann nicht sagst...
Ja.
Genau. Birgit, was möchtest du den Zuhörer und Zuhörerinnen noch vielleicht mitgeben?
Okay, also ich glaube, manchmal ist es ganz wichtig, sich etwas zu trauen, auch wenn man nicht gleich perfekt ist. Das muss man nicht sein, ja. Man mal anfangen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir das einmal an und dann mache ich eine Weile mit. Ich kann ja immer auch Grenzen setzen und das ist so wichtig. Ich muss ja immer selbst wissen, was geht und was geht nicht oder was überfordert mich. Ich sage immer vorsichtig, ich habe leicht reden. Ich habe keine anderen Verpflichtungen. Wenn ich jetzt 2 Kinder habe und ein Haus gebaut habe etc., schaut das anders aus. Aber sich selbst da Freiräume zu schaffen und zu sagen, ich mache etwas, was mich interessiert und es ist wirklich egal, was es ist. Das muss nichts Weltbewegendes sein. Ja. Es muss nicht jeder Kanzlerin oder Kanzler werden.
Ja.
Aber das Gefühl zu haben, ich schaffe mir etwas Eigenes, das mich interessiert und das verfolge ich, so wie es mich freut. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, naja, du strickst ja nur. Es ist nicht wahr, ja. Es ist etwas, was mich interessiert. Und die Frage ist halt, und das ist schon eine wichtige Frage, wie viel Freiheit nimmt man sich dafür?
Ja.
Und das ist nicht immer leicht. Ja? Manchmal muss man auch kämpfen drum und sagen, ich brauche das jetzt für mich.
Ja. Und kämpfen gegenüber der Außenwelt, aber auch für einen selber zu sagen, ich stehe jetzt für mich ein und ich mache das jetzt. Und
genau. Aber es soll auch etwas sein, wo man das Gefühl hat, das macht doch Freude auch. Ja? Es ist Arbeit, aber es macht doch Freude und gibt ein. Und ich glaube, das, was man, ich meine, ich habe immerhin 4 Jahre Ausbildung dazu gemacht, zum lebensbegleitenden Lernen. Ich glaube, das ist schon was ganz, ganz Wichtiges. Also nicht stehen zu bleiben und sich interessieren und manchmal auch, ich weiß nicht, ob es leicht ist, ja. Manchmal ist es schwer, sich mit ganz neuen Themen zu beschäftigen. Aber sich trauen. Es kann nicht wirklich etwas passieren. Außer, dass man dann sagt, das war's nicht.
Ja, aber ich wollte dich gerade fragen, wie behält man diese Neugierde?
Ach. Ich habe immer gesagt, an meinem Bett muss meiner Geburt muss eine liebe Fee gestanden sein, die da gestreut hat. Neugierde. Ich glaube, es gibt 2 Dinge. Neugierde ist etwas und Interesse ist ein bisschen was anderes. Neugierde ist gut, um einmal zu sehen, was ist denn los? Ja, was geschieht rund um mich und was geschieht auf der Welt? Interesse ist dann sozusagen geleitet. Dann habe ich etwas, wo ich mir denke, okay, da möchte ich mehr wissen, das schaue ich mir an.
Ja.
Und rede auch mit anderen Menschen darüber und so entwickelt man. Aber mein ganz großes Credo ist immer, nie stehen bleiben. Ich habe auch mit 40 ein Buch dazu geschrieben. Weil wir gerade Fahrt waren. Und das heißt laufen ohne stehen bleiben.
Mhm.
Und ist einfach meine eigene Geschichte. Und auf der anderen Seite die Geschichte meiner Mutter.
Mhm.
Also ich habe auch die Stimme meiner Mutter genommen, wie sie mich gesehen hätte. Sie war damals schon tot. Und entstanden ist das Buch zu Weihnachten, nach dem Weihnachtsfest. Die drei Kinder rund um mich haben schon alles ausgepackt. Und ich dachte, was mache ich jetzt?
Ja.
Und wollte meiner Mutter einen Brief schreiben.
Mhm.
Und aus dem Brief ist ein Buch geworden. Nach 3 Tagen war es fertig. Und der Frauenverlag hat es genommen und ich habe gesagt, ich ändere nicht einen Buchstaben. Entweder ihr nehmt es oder nicht. Und mhm. sie haben gesagt, ja, bitte. Ich habe gesagt, gut. Also ich habe es ihnen geschenkt. Ja, und,
ja.
Ja, und ich glaube, dieser Titel Laufen ohne Stehenbleiben, das ist einfach mein Lebenskonzept.
Ja. Danke, Birgit,
bitte.
Für die Inspiration. Und wir lassen es genauso stehen.
Super, gerne. Und ich danke dir für die Frage.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.